Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Nachrichten- und Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland am heutigen 17. März 2014. Für euch im Studio ist Fabian und inhaltlich geht es heute um den Westen des europäischen Kontinents, konkret um die Ukraine und die Türkei. Im ersten Beitrag nach den Nachrichten wird sich Jan mit einem Video für Füsun Erdoğan beschäftigen, das ihr Sohn für sie produziert hat. Er hat den Text, der zum Video eingeblendet wird, für uns ins Deutsche übersetzt. In unserem zweiten Interview beschäftigt sich Viktoria mit der Situation in der Ukraine. Sie hat dort einen Aktivisten von der Arbeiterunion interviewt und hat ihn über den Maidan ausgefragt. Jetzt aber zunächst einmal zu den Focus Europa Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Die Krim votiert für Anschluss an Russland. In dem äußerst umstrittenen Referendum vom Sonntag hat die Bevölkerung der Krim für einen Anschluss an Russland gestimmt. Laut offiziellem Endergebnis haben fast 97% der WählerInnen für die Abspaltung von der Ukraine gestimmt. Die Wahlbeteiligung soll bei rund 80% gelegen haben. Ukrainische und Tataren-Organisationen hatten zu einem Boykott der Abstimmung aufgerufen. Im Referendum stand ein Verbleib der Krim in der Ukraine gar nicht zur Wahl. Noch heute will das Parlament der Krim die Aufnahme in die Russische Föderation beantragen. Am Mittwoch soll auf der Halbinsel der Rubel eingeführt werden. Das Referendum wird von der internationalen Staatengemeinschaft mit Ausnahme Russlands als völkerrechtswidrig abgelehnt. Die Krim steht seit rund 2 Wochen unter der Kontrolle russischer Soldaten und pro-russischer Milizen. Als Reaktion darauf hat das ukrainische Parlament heute Vormittag einer Teilmobilisierung der Armee zugestimmt. 40.000 Reservisten sollen mobilisiert werden. Die EU-Außenministerinnen wollen am heutigen Montag über Sanktionen gegen Russland entscheiden. Geplant sind Einreiseverbote und Kontensperrungen für die Verantwortlichen für die russische Militäraktion in der Ukraine. Putin selbst soll allerdings nicht sanktioniert werden. Der Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten im EU-Parlament, Elmar Brok, forderte bereits härtere Sanktionen gegen Russland. Wirtschaftliche Sanktionen würden Russland empfindlich treffen. Die EU befürchtet auch eine Ausweitung des Konflikts auf weitere Landesteile der Ukraine. Der deutsche Außenminister Steinmeier will eine Beobachtermission für die Ostukraine unter Leitung der OSZE.
Weltweiter Waffenhandel wächst. Laut dem heute veröffentlichten Bericht des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI boomt der internationale Waffenhandel. So ist das Volumen von Rüstungsexporten zwischen 2009 und 2013 um 14 Prozentpunkte größer als im vorangegangenen 5-Jahres-Zeitraum. Deutschland bleibt hier drittgrößter Exporteur nach den USA und Russland. Der mit Abstand größte Waffenkäufer ist Indien, vor China, Pakistan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. SIPRI stellt in seinem Bericht fest, dass die scharfe Konkurrenz auf dem Rüstungsmarkt dazu führte, dass bisherige Handelsbeschränkungen aufgegeben würden und verstärkt auch in Konfliktregionen geliefert werde.
In Serbien gewinnt die Fortschrittspartei die Parlamentswahlen. Unerwartet deutlich hat die Fortschrittspartei SNS des bisherigen Vizeregierungschefs Vucic die absolute Mehrheit bei den serbischen Parlamentswahlen geholt. Sie hält sich jedoch die Bildung einer Koalition offen. Die Wahlbeteiligung fiel mit 53% ausgesprochen niedrig aus. Vucic hatte nach nur 18 Monaten vorgezogene Neuwahlen beantragt, um, nach eigenen Aussagen, ein starkes Mandat für die fälligen Reformen zur Sanierung der Staatsfinanzen zu bekommen. Geplant sind weitreichende Privatisierung sowie Einschnitte im öffentlichen Dienst und im Rentensystem.
Europaabgeordnete fordern Wahlbeobachtung in der Türkei. In einem offenen Brief an die EU-Kommission haben 18 Abgeordnete gefordert, eine EU-Wahlbeobachtungsmission für die Kommunalwahlen in der Türkei am 30. März einzusetzen. Dabei wiesen sie auf die strukturellen Probleme in der Türkei bezüglich Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Achtung der Menschenrechte hin, die in den vergangenen Monaten wieder aufgetaucht seien. Die türkische Regierung soll aufgefordert werden, so schnell wie möglich eine offizielle Einladung auszusprechen. Der türkische Ministerpräsident Erdogan hält eine Beobachtung der Wahlen durch die EU durchaus für möglich. In den letzten Wochen verschärfen sich die Töne aus dem Europaparlament gegenüber der Türkei. Der liberale deutsche Abgeordnete Alexander Graf Lambsdorff plädierte beispielsweise für eine Suspendierung der Beitrittsverhandlungen angesichts der jüngsten Gesetze zum Umbau der Justiz und zur Internetzensur.
Riots in Jerusalem. Auf dem Tempelberg in Jerusalem kam es am Sonntag zu massiven Auseinandersetzungen zwischen arabischen Demonstrantinnen und israelischer Polizei. Laut Polizeiangaben hätten die Demonstranten Steine und Feuerwerkskörper geworfen. Die Bereitschaftspolizei setzte Blendgranaten ein. 7 Menschen wurden festgenommen. Die israelische Polizei löste am Abend auch eine zweite Demonstration von etwa 200 Palästinensern in Ostjerusalem gewaltsam auf. Der Protest sei nicht genehmigt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Hintergrund der Auseinandersetzung war ein Besuch des israelischen Wohnungsbauministers Uri Ariel von der reaktionären Siedlerpartei Jüdisches Heim. Der Tempelberg ist immer wieder Schauplatz von Unruhen. Ein Besuch des damaligen Oppositionsführers Ariel Sharon im Jahr 2000 gehörte zu den Auslösern der sogenannten Zweiten Intifada, dem gewaltsamen Aufstand von PalästinenserInnen gegen die israelische Besatzung.
Europawahl ist den Deutschen egal. Beim ZDF-Politbarometer gaben über 3/4 der Befragten an, sich wenig oder gar nicht für die Europawahl zu interessieren. Nur etwas mehr als jede 5. interessiert sich für die Wahlen im Mai. Bei der letzten Umfrage im Februar war das Interesse noch um rund 5% höher. Immerhin geben nur 38% der Befragten zu, die Spitzenkandidaten der großen Parteien nicht zu kennen. Für die Konservativen tritt der Luxemburger Jean-Claude Juncker als europaweiter Spitzenkandidat auf, für die Sozialdemokraten der amtierende Präsident des Europaparlaments Martin Schulz.
In den letzten Tagen wurden 6 Journalisten in der Türkei aus der Haft entlassen. Sie gehören vor allem dem nationalistischen Spektrum an. Der Hintergrund ist, dass die Regierung Erdogan die von ihr selbst geschaffenen Gerichte mit besonderen Vollmachten abgeschafft hat. Diese Gerichte fürchtet sie im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen mittlerweile selbst. Wie viele Journalisten und Journalistinnen noch von der Abschaffung dieser Gerichte profitieren werden, ist einstweilen unklar. Nach Auskunft der türkischen Journalistengewerkschaft befinden sich derzeit noch immer 50 Journalistinnen und Journalisten in der Türkei im Gefängnis. Eine davon ist Füsun Erdogan. Sie wurde nach längerer Untersuchungshaft im vergangenen November zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihr Sohn Aktaş Erdogan hat nun einen ungewöhnlichen Weg gewählt, um seine Mutter zu unterstützen. Er hat ein Musikvideo aufgenommen und erzählt dazu die Geschichte seiner Mutter in Texteinblendungen. Radio Dreieckland hat den Text von Aktaş Erdogan eingesprochen. Natürlich können wir nicht alle Einzelheiten seiner Erzählung nachprüfen. Aber so viel ist klar, Füsun Erdoğan hat im landläufigen Sinne nie eine terroristische Tat begangen. So etwas wirft man ihr nicht vor. Vorgeworfen werden der niederländisch-türkischen Journalistin Kontakte zu linksextremen Gruppen. Im Kern geht es aber um ihre journalistische Arbeit. Wie auch immer, die Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe spricht für sich. Dass eine derart unverhältnismäßige Bestrafung möglich ist, liegt am türkischen Antiterrorgesetz, das in der bestehenden Form von der Regierung Erdoğan eingeführt wurde und dessen Einführung die Europäische Union ausdrücklich begrüßt hatte.
Ich will euch ihre Geschichte erzählen, während ihr diese Musik hört. ...1989 zog sie von den Niederlanden in die Türkei. Sie begann als Journalistin in Istanbul zu arbeiten. ...1995 gründete sie Özgür Radio, freies Radio. ...1996 wurde sie festgenommen. Während des Polizeigewahrsams wurde sie von einem Polizisten gefoltert. Sie sagten: Wir wissen, wo dein Sohn lebt. Wenn du die Anschuldigung nicht akzeptierst, werden wir ihn auch foltern. Sie wurde für ein Jahr im Gefängnis behalten. Im Jahre 2006 leitete sie die Radiostation. 2006 wurde sie gekidnappt in Izmir von Polizisten in Zivilkleidern. Nach 2 Stunden brachte sie das Auto zu einem Haus. Sie hatte keine Ahnung, wo sie sich befand. Sie brachten sie in einen Raum, wo sie sie mit dem Gesicht zum Boden hinlegten. Es waren bereits andere Leute, die dort auf dem Flur lagen. Nach einer Weile brachten sie sie an einen anderen Ort. Dort konnte sie lesen, dass sie sich auf der Polizeistation von Nazilli befand. Am Tag darauf wurde sie nach Istanbul gebracht und dort erst arrestiert. Zwei Jahre lang wusste sie nicht, was man ihr vorwarf. Bis zu ihrem dritten Prozess 2008. Ohne jede Beweise wurde sie beschuldigt, ein Mitglied einer terroristischen Organisation zu sein. Sie sollte einer Versammlung dieser Organisation in Nazilli beigewohnt haben. Auf diese Weise verstand sie, warum sie gekidnappt worden war. Die Europäische Union Föderation der Journalisten nahm sich ihrer an. Sie verlieh ihr einen Preis für Journalismus. Stellvertretend für alle inhaftierten Journalisten in ihrem Land. Am 5. November war ihr 21. Verhandlungstag. Sie wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Wegen dieser Ungerechtigkeit, wegen dieses Komplotts sind wir seit 8 Jahren getrennt.
Soweit der Beitrag von unserem Kollegen Jan. Er hat das Musikvideo von Aktaş Erdoğan für seine Mutter Füsun Erdoğan übersetzt.
Mit 1,5 Millionen Einwohnern ist Charkiw zweitgrößte Stadt der Ukraine. Und in Charkiw war Maidan und die Protestbewegung wegen der Revolution hauptsächlich und ziemlich stark von linker Szene beeinflusst, im Unterschied zur Hauptstadt Kiew. Ich habe mit Igor von der Autonome Union von Arbeiter aus Charkiw gesprochen. Er hat mir über aktuelle Ereignisse in der Stadt und über die Rolle von Maidan in Charkiw erzählt. Protesten sind jetzt nicht mehr so stark, nicht so heftig, weil es jetzt viel mehr über einen Konflikt zwischen zwei Staaten geht, zwischen Ukraine und Russland. Maidan gibt es schon lange nicht mehr nur in Kiew, das war auch während der Revolution so, sondern das ist eher Bezeichnung für die ganze Protestbewegung oder Aufstand des Volkes in der Ukraine gegen die Regierung und von gegen das, was von dieser Regierung geblieben ist. Nur in der aktuellen Situation, außer Konflikt zwischen Russland und Ukraine gibt, ist ein bisschen weniger Fokus auf diese Fragen. Trotzdem, es gibt noch Gefahren und man muss dranbleiben bei alten Auseinandersetzungen. Zum Beispiel, ich erzähle jetzt, wie dieser berühmte Konflikt am 1. März in Charkiw passiert ist. Nachdem wir haben am Anfang von Auseinandersetzungen die Gebietsverwaltung in Charkiw, noch während Auseinandersetzungen in Kiew, wir haben Gebietsverwaltung in Charkiw besetzt, Maidan in Charkiw. Und wir haben auch so lange da geblieben, bis die Situation in Kiew klar war und die neue Regierung an Macht war. Und nach dem Flucht von Präsidenten, die ganze führende Stadtkräfte von damals, von Janukowitsch-Regierung, das heißt Bürgermeister und Gebietsführer, Gubernator und andere haben die Stadt einfach verlassen. Bald sind sie aber wieder zurückgekehrt, offensichtlich mit Garantien aus Russland, dass man denen in ihrem Widerstand oder ihrem Kampf gegen eigenes Volk hilft. Als man aber in der Ukraine die neue Regierung bestätigt hat und einen neuen Minister von Innenministerium eingesetzt hat. Der ist ein oppositioneller Politiker. Dann haben unsere anarchistischen Gruppen die Stadtverwaltung verlassen. Auch diese Gebäude von Gebietsverwaltung. Auch die Koordinationskomitee von Maidan hat entschieden, dass die, die Hundertschaften, die Selbstwehrkommando können, jetzt die Gebäude verlassen. Und da blieben nur die Studenten, einige Leute, nur Studenten und Intellektuelle. Und dann passierte dieser Angriff am 1. März von prorussischen, chauvinistischen Kräften. Waren das die Bewohner von Kharkiv selbst oder sogenannte russische Touristen? Ich glaube, die Hauptmasse sind schon Bewohner von
Kharkiv,
die Mehrheit von diesen Menschen. Aber man sieht einen großen Unterschied von innen Protestierenden von Maidan. Es sind meistens bezahlte Хулиганы, Kriminelle. Gibt es genug Beweise, Videobeweise, die Leute kennen schon das Gesicht und es gab mehrere Beweise und Videobeweise, wie sie am nächsten Tag bei zum Beispiel Partei der Regionen Office ihrer Gehalt bekommen. Es sind auch am 1. März, da waren schon die speziell vorbereitete doch russische spezielle Einheiten, die Mitglieder wahrscheinlich von russischen speziellen Einheiten. Und oft sind das auch die Leute von Lumpenproletariat. Und bei Maidan-Teilnehmern gibt es viel mehr Studenten oder Intellektuelle. Auf jeden Fall sowas wie bezahlte Menschen oder Bürger von anderen Städten gibt es bei Maidan-Teilnehmern nicht. Diese prorussischen Kräfte, die sind nicht organisiert, die sind nicht so bewusst wie die meisten Teilnehmer von Maidan. Sie sind nach unserer Beobachtung absolut nicht fähig, irgendeine Regierung zu formieren oder sich richtig so organisieren, dass sie was erreichen. Und gerade aus dieser Gründe, denken wir, hat Putin Militär in Krim eingefügt, weil man könnte mit diesen prorussischen nationalistischen Kräften gar nicht rechnen, dass sie selber was schaffen. Die Ereignisse von 1. März sind bekanntlich mit sehr viel Opfer beendet. Gott sei Dank, es gab keine, nur ein schwerverletzter Mensch. In dieser Auseinandersetzung wurde auch berühmte anarchistische linke Publizist und Dichter Sergei Zhadan getroffen und schwer verletzt. Versuche, die Gebäude, diese Gebäude von Gebetsverwaltung wieder in ihre eigenen Hände zu nehmen, haben die prorussischen Kräfte mehrmals unternommen, aber irgendwann war Wendepunkt, wo die Polizei, die vorher die ganze Sache ganz ruhig beobachtet hat, endlich auf die Seite von neuer Regierung sich entschieden hat, richtig auf der Seite von neuer Regierung zu stellen. Und dann, das war Wendepunkt, da war doch ukrainische Flagge über die Gebietsverwaltung. Und obwohl an diesem Wochenende wieder erneut große Demonstrationen gab von prorussischen Kräften, so offiziell ist jetzt Macht in Kharkiv immer noch in ukrainischen Händen. Das gekürzt, das, was Igor mir erzählt hat. Da hat er mir aber erzählt über Position von ukrainischen oder Kharkiver Anarchisten und vor allem von seiner Arbeiterunion.
Нас на самом деле мало
Uns interessieren die Fragen von Territorien und Einheit von der Stadt Ukraine und Ähnliches, weniger als das, was weiter passiert. Wir versuchen Aufklärungsarbeit weiterzumachen auf Maidan und mit Menschen und darüber zu sprechen, dass die alte Regierung, die neue Regierung immer noch in großem Maßen die alte ist, dass diese neue Regierung nicht unbedingt Glück und Freiheit für arbeitende Menschen in der Ukraine bringt. Und da sind eigentlich sehr viele Leute mit uns einverstanden. Maidan an sich und unsere Aktivitäten, diese große Massen von Menschen, die wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben auf eine Demonstration gekommen sind, hat uns eine größere soziale Basis geschafft. Und gerade jetzt wäre eine Zeit für diese Aufklärungsarbeit. Das Problem ist aber, dass die Menschen, die früher Macht in der Ukraine verkörpern, machen diese Massenveranstaltungen in Kharkiv. Und das natürlich sehr große nationalistische, russisch-nationalistische Kräfte mobilisiert und zusammenbringt, die eigentlich in Kharkiv nicht so eine große Basis sonst gehabt hätten und die lustigerweise sich Antifaschisten nennen. Und das ist jetzt die erste Gefahr, die man immer noch bekämpfen muss. Das war ein Interview mit Igor, Autonomes Союз Трудящихся, Autonome Union von Arbeiter aus Kharkiv.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.
Fighting man in the Congo, and I'm a fighting man in the run.